Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute habe ich zwei Gäste, Jonas Zimmerlein, theologischer Leiter des Schenkhauses.
Hallo.
Schön, bist du da. Und Thorsten Dietz, Theologe bei Fokus Theologie.
Ja, hallo Luca. Hallo
Jonas. Und es gibt eine Sonderfolge oder eine Folge zu den US-Wahlen. Jetzt ist ein Tag vergangen, also was seit der Entscheidung. Man kann sagen, das politische Comeback des Jahres sicher, dass der Trump wiedergewählt wurde und der 47. Präsident, US-Präsident geworden ist. Ja, erste Frage an euch. Was sind eure Gefühle aktuell? Vielleicht Thorsten, kannst du mal anfangen. Ja.
Ich kann mich gut erinnern an gestern Morgen. Ich wurde wach und dachte sofort, oh, jetzt gucken, wie es ausging. Da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Ich genieße jetzt einfach noch jede Minute, wo ich es nicht weiß. Habe ich noch 10 Minuten nicht mich geregelt und dann einen schönen Abend zurückgedacht. Dann habe ich geguckt und es war absehbar. Ne? Mhm. Und ich war nicht geschockt, ich war nicht überrascht, sondern ich hatte das Gefühl, dass das war einfach am Ende doch das logische Ergebnis. Insofern ging es mir besser als vor 8 Jahren, aber natürlich in unerfreulicher Gesamtverfassung.
Also wir werden über diese Logik noch reden, weil ich bin auch gespannt, was für dich logisch ist, also oder logisch war. Aber die Gefühle von Jonas vielleicht noch ein bisschen abholen.
Tatsächlich auch ähnlich. Also ich würde auch sagen, ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. Am Ende hat sich schon auf jeden Fall in meinem Empfinden nach ein Momentum für Harris abgezeichnet über die letzten Monate. Aber es war irgendwie auch absehbar, dass es so eng sein könnte und so viel auch, also ja, auch die Aussichtslage so schlecht ist, dass mich dann auch nicht völlig kalt erwischt hätte. Und das hat es wahrscheinlich die wenigsten Leute. Ich glaube, was mich überrascht hat, war tatsächlich die Schnelligkeit. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute hier sitzen und schon einfach definitiv darüber reden können. Ich dachte, wir würden erstmal ein bisschen spekulieren, wo es so steht. Und da ist jetzt einfach ganz klar eine massive Entwicklung entstanden, die, glaube ich, so dann doch einige überrascht hat, mich auch. Und ganz emotional muss ich natürlich sagen, es macht mir irgendwo Angst, aber in einem Maße, wo ich auch denke, wir sollten nichts überdramatisieren, wir sollten dem mit offenen Augen entgegensehen, aber ich denke trotzdem, dass es ein tragischer Tag ist mit sehr vielen bitteren Konsequenzen für viele Menschen.
Und also ich muss ehrlich zugeben, ich war überrascht, weil, wie deutlich, dass der Sieg ausgefallen ist, weil es gibt auch eine deutliche Mehrheit im Senat. Das hat mich überrascht. Ich denke, und dass wir heute jetzt diese Sonderfolge aufnehmen und aus Kapazitätsgründen, also internen, sind es 3 Männer, die da aufnehmen, ist ein Zufall, weil ich habe auch damit gerechnet, dass es wahrscheinlich nächste Woche oder Ende der Woche dann mit den Auszählungen schon entschieden ist. Aber gehen wir zur Logik oder zu den Erwartungen, die ihr gehabt habt. Welche sind die wichtigsten Gründe, wieso das trotzdem so deutlich geworden ist?
Es gab für viele einfach keinen Grund, Kamala Harris zu wählen. So das, was man irgendwie wusste, sie will Abtreibungsrechte schützen. So, das ist naturgemäß für einen Großteil der Bevölkerung gar nicht so das Thema. Für Ältere ist es kein Thema, für Männer, die akzeptieren gar nicht, dass es ihr Thema ist. Und für manche religiöse Menschen ist es ein absoluter Grund, sie nicht zu wählen. Und was war der Plan? Was war die Vision, irgendwie weiter so zu machen? So dass aber in einer Stimmung, wo viele, denen es nicht so gut geht, das Gefühl haben, es ist zu teuer, es ist schwierig und ich will mich besser fühlen. Ich will mich stärker fühlen. Ich will wieder stolz sein auf mich, auf meine Leistung. Ich will nicht von Almosen leben. So, und Trump hat die Gefühle einer Mehrheit angesprochen. Und das war bei Harris einfach nicht der Fall.
Und für dich, Jonas? Die wichtigsten Gründe?
Ich glaube, du hast das Wichtigste sicher angesprochen. Das sagen auch die ganzen Exit-Polls und auch die Befragung vorher. Es war absehbar, dass das große Thema die ökonomische Lage ist. Also 3/4 der Bevölkerung sagen generell jetzt in die richtige Richtung, in falsche Richtung mit den USA. Und es gibt dann eben noch das Thema, dass 2/3 der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden ist. 45% sagen, ihnen ging es schlecht, geht es jetzt schlechter unter dieser Administration. Und das ist ein wahnsinnig großer Faktor. Trump hatte insofern leichtes Spiel, dass er sagen konnte, bei mir damals, wisst ihr noch, Corona, da war doch alles besser. Leute sagen, nein, wissen wir nicht, weil wer möchte sich an Corona erinnern? Faktisch geht es den Leuten nicht besser, aber gefühlt haben ganz viele den Eindruck, es war doch mal irgendwie besser. Und wir müssen sagen, weltweit haben alle AmtsinhaberInnen über alle Spektren hinweg nach der Inflation der Pandemie einfach eingebußt. Das ist ein, muss man auch benennen, das ist ein globales Phänomen. Und die Ausgangslage war denkbar schlecht. Und ich glaube, am Ende war die Frage, kann Kamala Harris überhaupt aufholen? Und es hat sich gezeigt, nein, unter diesen Umständen war es einfach unmöglich, diesen Abstand wieder aufzuholen, würde ich sagen.
Ja, und ich habe das Gefühl auch, es war auch ein Problem der Profilierung der Kamala Harris, du hast es zwar noch angesprochen, Thorsten, dass man nicht, also man konnte sie nicht klar fassen. Sie wurde auch hineingeworfen, habe ich das Gefühl. Ja. Also irgendwie fühlt es sich so an, als jetzt muss ich sie schnell positionieren. Und trotzdem war ich guten Mutes. Vielleicht ist es meine selektive Wahrnehmung oder eine Verzerrung meines Medienkonsums. Vielleicht lese ich nur linke Zeitung oder relativ linksgerichtete Zeitung. Und da stehe ich da und habe das Gefühl, ich habe fast keinen Bezug zu, sagen wir mal, 60% derjenigen, die für Trump entschieden haben. Und ich möchte das verstehen, Thorsten. Und ich habe mich auch gefragt, wie wichtig ist die Religion? Ich weiß nicht, welche Bezüge das ihr zu den USA habt, aber ihr seid Theologen. Und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen mich aufklären, wie wichtig ist Religion in den USA?
Das ist dein Fachgebiet. Ich bin auch gespannt. Ich meine, Utah und Washington State waren die einzigen beiden Staaten, wo die Demokraten an Land gewonnen haben. Waren es vielleicht doch Utah, die Mormonen, die doch die Linken mehr wollten? Das wäre jetzt der Hot Take. Ich glaube nicht, aber Thorsten, sag du mal was.
Ah ja, ich habe da schon viel zu überlegt. Nein, was für mich auch einfach so im Vorfeld prägend war, ich war letztes Jahr in den USA, ich war überwiegend Pennsylvania. Der Battlestar. Wir haben in Pittsburgh eine Zeit gewohnt dann und sind hin und her gefahren von Philadelphia nach Pittsburgh, von Pittsburgh nach Washington, von Washington nach Pittsburgh, also tausende Kilometer hin und her. Es ist ein rotes Meer mit zwei blauen Inseln, das ist die Realität. Du merkst es im Radio, du hörst in Philadelphia oder Pittsburgh, hörst du die Musik, die wir auch kennen. So, und dazwischen religiöse Sender, lauter religiöse Sender, nichts anderes an den Straßen sind Schilder wie Come to Jesus or Go to Hell. Es sind massenhaft amerikanische Fahnen über Veteranen und diese. Es ist eine andere Welt. So, Tochter hat mittendrin Pennsylvania gearbeitet. Es ist eine andere Welt. Und diese Welt ist bei uns medial gar nicht repräsentiert, weil amerikanische Menschen, die mit Europa gute Kontakte haben, sind urban, sind gebildet. Ja, die wählen zu 80-90% demokratisch. Die breite Masse war nie im Ausland, nie. Die könnten keine 5 europäischen Länder nennen. Das interessiert auch gar nicht. Und diese Welt ist für uns verschlossen. Man sieht sie, wenn man quer durchs Land fährt. Man kann sie auch auf Twitter, X, besichtigen. Also ich bin da immer noch. Und ich muss gestehen, da kriegt man ein realistischeres Bild von der US-Stimmung als so in unserer medialen Abbildung. Da haben wir einfach die falschen Kontakte oder nicht eben nur die Hälfte der Kontakte.
Ja. Auf diese Allianz möchte ich auch kommen. Also das hätte man auch. Also Elon Musk hat ja Twitter aufgekauft und dann in X umbenannt. Und man muss sagen, dass man er hatte Trump kritisiert, glaube ich, 2022. Also man hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Liaison gibt zwischen Trump und Elon Musk.
Aber es hat sein Vizekanzler ja auch gemacht. Ja. Also es gab ja einen großen Shift auch in der Tech-Welt zu Trump
hin. Ja. Und das ist und welche sind die Gründe? Also waren es einfach nur kommerzielle Gründe?
Also ich fand einen interessanten Aspekt der letzten Woche nochmal diesen Shift von Jeffrey Bezos, der Inhaber von Amazon, der seiner Washington Post, die ihm gehörte, verboten hat, Kamala Harris ihren Zuspruch auszusprechen. Und das ist etwas, was eigentlich typisch ist auch, wenn man sich historisch zum Beispiel faschistische Systeme anschaut, ist, dass viele große wichtige Player im vorauseilenden Gehorsam schon mal möglichen Autokraten irgendwie den Hof machen. Und das ist sicherlich ein Trend, den wir auch in der Tech-Industrie jetzt gesehen haben. Da haben sich vor allem Elon Musk, aber auch Mark Zuckerberg zunehmend, also große Player in diesem Gebiet, zu Trump hingewendet, weil er ihnen versprochen hat, ich dereguliere euch. Das ist letztlich sehr viel privates, persönliches Interesse von sehr, sehr reichen Menschen. Wir hatten zum Beispiel in Ohio auch ein Senate Race, wo die Krypto-Billionäre, so die Winklevoss-Brüder zum Beispiel, 40 Millionen in Wahlkampagnen negative auf die demokratische Kandidatur geworfen haben. Also es nimmt ein Ausmaß an, wo der Einfluss dieser Tech-Industrie einfach unüberschaubar ist. Und Elon Musk hat im Grunde die gesamte Bodenoperation, also das an die Tür klopfen, was in den USA in Wahlkampagnen sehr zentral ist, komplett aufgenommen, aufgesaugt und komplett umgewandelt in eine digitale Kampagne, könnte man sagen. Und es hat funktioniert. Ich glaube, da müssen sich auch die liberalen Medien irgendwo fragen, wie kann das sein, dass wir es nicht mehr schaffen, die Leute zu erreichen. Ich bin da ganz bei dir, Thorsten. Ich glaube, ganz viele Menschen kriegen eben das gar nicht mehr mit. Und da spielen verschiedene Entwicklungen mit rein. Auch die Bildungspolitik zum Beispiel unter Trump. Es gibt viele Menschen, die jetzt erstmals wählen konnten, die darunter gelitten haben, dass man politische Bildung aus dem amerikanischen System quasi gestrichen hat. Und die gar nicht wussten, was so ein Präsident macht. Und dann werfen die der jetzigen Administration natürlich vor, Sachen, für die sie überhaupt nichts können. Also, und das sind so Aspekte, da dreht sich irgendwie das Rad auch im Kreis oder da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Und ich glaube, das merken wir eben, wenn man den Einfluss der Tech-Industrie übersieht. Oder da haben wir ihn vor allem gemerkt bei dieser Wahl, denke ich.
Und bei Zuckerberg war es ja so, dass diesen Skandal mit Cambridge Analytica wurde er zurückgepfiffen und deshalb hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, Elon Musk war jetzt rein aus medialer Sicht die wichtigste Person jetzt in diesem Zusammenhang, vor allem mit seiner Plattform. Also es hat sich wieder gezeigt, dass diesen Kauf hat er jetzt wieder instrumentalisiert für eigene Zwecke und war jetzt in diesem Fall, erfolgreich. Ja. Du warst auch in den USA, Jonas. Du hast das auch so empfunden mit Religion, mit dem Einfluss auf...
Prinzipiell würde ich Thorsten total zustimmen. Es kommt immer drauf an. Ich war eher in San Francisco und so unterwegs. Da ist es natürlich nochmal anders. Aber auch, ich meine, da kommen dann die Tech-Millionäre wieder ins Spiel und Billionäre. Aber ich glaube, was jetzt bei dieser Wahl schon auch mal wichtig ist, zu differenzieren, ich würde sagen, bei der letzten Wahl, da war das eine Wahl, wo wir ganz klar zeigen konnten, aha, die Evangelikalen haben ihn nach oben gehoben. Jetzt ist nochmal wichtig zu sagen, es waren jetzt nicht nur die Evangelikalen, es waren wirklich durch alle Wählergruppen hindurch. Und das, finde ich, ist der interessante Trend. Frauen, Latinos, People of Color, das, finde ich, ist nochmal die ganz spannende neue Situation. Also Raphael Warnock, der Senator aus Georgia, der hatte vor ein paar Monaten noch gesagt, ich kenne meine Gemeinde, der ist nämlich auch Pastor und er sagt, unsere Black Communities, die werden demokratisch wählen. Und da hat er sich geirrt. Also da hat er auch wahrscheinlich diese Brille auf eines Pastors aus Atlanta, der natürlich irgendwie auch eine selektive Wahrnehmung hat. Und ich glaube, das ist jetzt in die Breite gegangen. Und gerade auch zum Beispiel der Vote der Latinos oder Hispanics ist sehr spannend zu beobachten. Bush hat mal gesagt, der Latino-Vote ist ein Vote, die Wahlstimmen sind welche, die darauf warten, zu den Konservativen zurückzukommen. Und ich glaube, das zeichnet sich ab und das ist langfristig auch Schachmatt für die Demokraten, wenn sie den Latino-Vote, den schwarzen Vote verlieren werden.
Genau, ich finde, die Zahlen sind da auch eindeutig. Also die einzige Gruppe, wo es ja deutliche Mehrheiten gibt, sind eben Schwarze und urbane Intellektuelle. Ja. Bei den Latinos ist es so, die Mehrheit der männlichen Latinos hat republikanisch gewählt. Und das muss man sehen bei einem Wahlkampf, wo ja wieder und wieder Puerto Ricaner, Latinos verächtlich gemacht worden sind. Ich glaube, man muss es so sagen, für viele Latino-Männer fühlt es sich besser an, von einem anderen Mann verachtet zu werden, als von einer Frau überholt zu werden. So dieses Grunddenken Männer über Frauen oder so ist so tief drin auch dieses Bedürfnis nach Stolz, nach Ehre, nach Starksein. Und das ist ja Trump, was er macht. Er gibt den Leuten ein Feel-Good atmosphärisches Erlebnis, so ihr seid klasse, ich kämpfe für euch, ihr liebt mich, ich liebe euch. Also dieses Empowerment, das bedient er. Und von den Demokraten fühlt man sich irgendwie verachtet. Und das will man nicht. Verachtung ist keine Superkraft. Es funktioniert nicht, Leute zu beschämen und zu hoffen, dass sie dann, oh ja, ich sollte mich echt schämen, einen Lügner und Vergewaltiger zu... Nee, gar nicht. Die wollen stolz sein auf sich und nicht etwas tun, weil sie beschämt werden. Und ich finde, das hat man deutlich gemerkt, was funktioniert und was nicht. Mhm.
Bei der ersten Wahl, also gegen Hillary Clinton, habe ich das Gefühl, sie haben den Trump unterschätzt. Ein bisschen. Er wurde ja nicht so ernst genommen. Und jetzt sind Jahre vergangen, man kannte ihn. Es gab auch strafrechtliche Konsequenzen für ihn in der Zwischenzeit. Er hat sich wieder so geäußert, wie man, also üblicherweise möchte man, ja, wie soll ich sagen, so einen Menschen auch nicht in der Nähe. Und trotzdem ist man so weit, dass man sagt, okay, es gibt eine emotionale Seite und eine sachliche Seite. Und also was sind die sachlichen Gründe für seine Wahl?
Ich glaube, also wir müssen generell vielleicht einfach immer in Klammern sagen, die Wahl wird noch ausgezählt, wir müssen auch immer noch darauf warten. Wir sind alles nur Trends und irgendwelche Vorhersagen, die noch ein bisschen auf wackeligen Füßen stehen. Ich glaube, also einer der zentralen Mantren, die ich irgendwie schon nach 2016 von dem amerikanischen Publizisten David Johnston mitgenommen habe, ist, Donald Trump ist nicht die Krankheit des Amerikas, des amerikanischen politischen Systems, sondern ein Symptom. Und ich finde, dieser Satz ist sehr schön, weil der zwei Seiten beleuchtet. Man kann ihn positiv lesen und sagen, ne, der Trost zu sagen, ist nicht Trump allein das Problem. Man kann aber auch natürlich es als Gefahr sehen und sagen, naja, machen wir uns nichts vor. Die Krankheit steckt viel tiefer. Er ist quasi nur das Aushängeschild. Und ich glaube, deswegen ist es am Ende nicht so zentral gewesen. Wir haben uns gefragt, wie kann es sein, dass jemand, der wegen sexuellen Übergriffen mittlerweile verurteilt ist, wie kann es sein, dass so jemand überhaupt noch im System bleiben kann? Und die einfache Antwort oder die tragische Antwort ist, dass die Gesellschaft entweder es nicht weiß, weil sie nicht genug im Bilde ist, oder es ihnen schlicht und ergreifend egal ist, weil sie sagt, mir ist das egal, wer da oben steht. Ich will einfach am Ende des Monats ein bisschen mehr Geld in meiner Tasche haben. Und dieser Mann schaut für mich aus, dem vertraue ich da mehr als dieser Frau. Und das ist Misogynie und das ist auch Rassismus, der da mit reinspielt. Ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum all das ihn auch nicht zum Fallen bringen konnte. Das ist mein Gefühl.
Ja, ich würde das wie Jonas sehen. Also es ist schon auch eine wertebasierte Wahl. So, sie sagen, he's a strong man. So, ja. Er ist ein Kämpfer. So, und er kämpft dafür. Wofür kämpft er? Er kämpft für uns, dass jeder es aus eigener Kraft schaffen kann. So, für viele ist Solidarität, Fürsorge und so. Das sind keine willkommenen Werte. Sie wollen lieber das Gefühl haben, ich kann es schaffen, die haben es geschafft. Sie wollen lieber mit Stolz arm sein, als durch Fürsorge ein erträgliches Leben zu haben. Gerade in den Ländern, wo ja da in den Bundesstaaten Süden, Mitte, wo es den Leuten schlecht geht, wird gar kein Wahlkampf mehr gemacht, weil die genau das wollen. So, das ist für Reiche natürlich eine super luxuriöse Situation, dass die Armen das toll finden, noch ärmer zu werden und so. Aber ja, das ist ihre Wertebasis, so ist es.
Und was wir ein bisschen auch vergessen haben, ist auch dieses Attentat. Ich möchte auch darauf kommen. Für gewisse Leute war es dann prophetisch, oder? Er hat überlebt und es gibt gute Gründe. Habt ihr irgendwie Stimmen gehört in eurem Umfeld? Oder wie ist die Sicht der Evangelikalen in den USA? Also ich bin zu weit weg.
Ich würde, also meiner Einschätzung nach, hat es keine entscheidende Rolle gespielt, weil die Leute, die sagen, das war irgendwie Gottes Vorsehung, die sind schon so tief im Trump-Jungle, die wählen ihn auch. Das ist ja das Besondere auch an diesem System, dass es am Ende auf so wenige ankommt. Und es gibt ja Staaten, da wird überhaupt keine Wahlwerbung mehr gemacht, also den meisten, weil man sagt, die werden wir eh niemals bekommen als Demokraten und andersrum genauso. Also Republikaner brauchen keine Präsidentschaftswahlwerbung groß in Kalifornien schalten. Den Staat werden sie nicht bekommen. Und ich glaube, die Staaten, auf die es ankommt, die Swing States, da hat es zumindest für die aus meiner Perspektive nicht den großen Unterschied gemacht. Und das ist so erstaunlich. Es ist so viel passiert, dass wir alles schon wieder vielleicht vergessen haben beinahe. Also die Diskussion zwischen Biden und Trump, nach der Biden ausschied. Die beiden Attentate, muss man ja sagen. Das eine wurde vereitelt, aber das ist, glaube ich, für seine Basis war das nochmal animierend. Das bringt sie nochmal mehr hin. Manche haben auch gesagt, es ist wie in eine Kirche zu gehen auf so einer Rallye. So, die Leute kennen sich, man singt zusammen God Bless America und also singt die Nationalhymne und singt Kirchenlieder. Es ist wirklich eine religiöse Stimmung auch auf diesen Events. Und ich glaube nur, dass das Attentat für ein paar wenige vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht darauf allein zurückzuführen.
Ja, und das Religiöse, da muss man doch sagen, das Evangelikale ist einfach auch das Amerikanische. Und das Amerikanische ist sehr evangelikal. Wahlkampfveranstaltungen und evangelikale Gottesdienste sind sehr ähnlich. Mhm. Es geht einfach darum, in eine Leidenschaft, eine Begeisterung, eine Hingabe zu kommen. Und das fühlt sich sehr ähnlich an. Das ist irgendwo dieselbe Frequenz, die dabei bedient wird. Die evangelikale Welt in den USA hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem verändert. Ich würde sagen, die alte evangelikale Bewegung mit Billy Graham, International, John Stott, Fuller, Wheaton, so die Eliten, Christianity Today, davon gibt's nur noch Restbestände. So, es gibt keinen linken Flügel der Evangelikalen mehr. Die werden von der Mitte komplett abgelehnt als unchristlich. Selbst gemäßigte Evangelikale werden gejagt geradezu auf Twitter X. So, christlicher Nationalismus, das ist der große Mainstream dessen, was früher mal evangelikal war. Auch die Geschichte, die weltweiten Verbindungen, das spielt gar keine Rolle mehr. Also hier hat sich sehr viel verändert. Ich persönlich würde sagen, sehr tragisch, sehr zum Negativen, weil ich sehe manches wertvoller auch in dem, was mal evangelikal war. So in dieser politisierten Religion kann ich davon nicht viel entdecken.
Und jetzt, also die Analysen werden jetzt stattfinden, also die Erklärungen sucht man jetzt. Und jetzt ist mehr die Frage, also vielleicht jetzt zum Schluss dieser Stammtisch-Episode, welche sind die wichtigsten Konsequenzen aus dieser Wahl? Also was, jetzt kommen wir in die Vermutungen hinein oder in eine Prognose. Und also falls ihr noch Themen habt, die euch wichtig sind, könnt ihr selbstverständlich auch diese nennen. Aber ja, wie seht ihr die Zukunft?
Ich glaube, was jetzt so unmittelbar mich persönlich angeht, habe ich gemerkt, was ich sehr tragisch finde, ist auf lange Sicht eben die Frage, wie bald wird man sich nochmal trauen, eine Frau als Präsidentin, als Kandidatin aufzustellen. Ich glaube, das war ein herber Rückschlag. Es war bei Hillary Clinton so. Jetzt nochmal Kamala Harris. Es ist auch, muss ich sagen, sehr tragisch. Es wird ein Rückschlag sein für den Rücktritt von Politikern. Also Bidens Schritt zu sagen, ich gebe auf. Er hätte ja nochmal kandidieren können. Hätte sie das Rennen gemacht, wäre das wirklich ein großes Zeichen gewesen. Jetzt denke ich mir, wahrscheinlich wird nie mehr seine Macht aufgeben, weil alle sagen, ich möchte nicht der nächste Biden werden. Ich glaube, das sind so Metathemen, die aber wichtig sind, die aus dieser Wahl auf lange Sicht vielleicht sogar einen großen Einfluss haben. Kurzfristig finde ich es ganz schwer zu sagen, weil Donald Trump ist, das ist eben das große Ding, wahnsinnig unberechenbar. Es gibt viele Schreckensszenarien, Project 2025, also so dieser Regierungsplan oder eine Art Roadmap, wie man den Staat auch umbauen könnte in einer Vision eines christlichen, was auch immer das dann bedeutet, konservativen Amerikas. Da wird einem Angst und Bange, wenn man da reinliest. Ich glaube, es wird vielen Menschen, auch gerade queeren Menschen und anderen Minderheiten, sehr schwer gemacht, das Leben, ohne das jetzt im Detail alles ausbuchstabieren zu wollen. Aber das wären für mich Sachen, die man vielleicht benennen sollte. Und auch so in der globalen Politik, das betrifft uns jetzt auch nochmal mehr, muss man sich natürlich fragen, was hat er vor, in der Ukraine zu tun? Also das wäre eine Frage, wie geht es weiter in Israel und dem Krieg, den Kriegen, muss man leider ja sagen, die dort stattfinden. Das ist alles sehr eng vernetzt. Er wird vielleicht Israel eine carte blanche geben, wenn die den Iran angreifen, der wiederum die Drohnen für Russland produziert. In dieser Konstellation der engen Vernetzung stehen uns potenziell sehr, sehr gefährliche Zeiten gegenüber. Und ein derart auch erratisch agierenden Präsidenten in den USA zu haben, macht mir große Angst. Und ein letztes noch, wenn jetzt manche Leute sagen, na gut, der ist jetzt auch schon 79, vielleicht wird er ja altersschwach und übersteht seine Amtszeit nicht. Sein Second, also J.D. Vance, den möchte ich bitte auch nicht als Präsidenten haben, weil der tritt nämlich seine Nachfolge im Falle eines plötzlichen Todes an und der ist kein Stückchen besser. Wer sich da mal mit beschäftigen möchte, da das, dem sei das mit Vorsicht geraten, würde ich sagen.
Ja, Thorsten, wie siehst du's?
Also Project 25 habe ich schon mehr auch reingelesen und so. Ich glaube, man muss sich das jetzt anschauen und es wird jetzt so kommen. Für Trump ist das Schönste ja auch schon vorbei. Ne? Er wollte gewinnen und regieren hat er ja gar keinen Bock.
Ja, also, auch beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, als es rausgekommen ist, war gar nicht glücklich. Also,
nein, es ist ja alles viel zu anstrengend. Ne? Und insofern ist Project 25 so wichtig. Das sind die Leute, die motiviert sind. Die wird er irgendwie machen lassen. Und im Grunde ist sein Sieg ja ein Triumph der einfachen Antwort über die Anstrengung, komplexen Problemen der Welt standzuhalten. So, also das ist doch für viele, für eine Mehrheit einfach entscheidend gewesen. Ich will einfache Antworten, ich will klare Antworten, ich will deutliche Führung haben. So, und in dem Sinne ist es natürlich autoritär, faschistoid vielleicht auch, weil es ist nicht demokratisch letztlich interessiert an fairen Systemen und Wahlen und Logiken. Also diese Nichtanerkennung der Wahlniederlage, diese Verbreitung von Lügen über den Wahlverlauf, das ist ja sagenhaft, das ist antidemokratisch. So, aber das, was wir haben, ist eben auch kein nationalsozialistische Ideologie, kein totalitärer Staat, kein Faschismus, wie wir ihn aus Europa kennen. Die Faschismen, die wir kennen, war ja starker Staat, totaler Staat, Volkswohl für die breite Menge und der Staat kümmert sich um alles. USA, das ist eine sehr libertäre Ideologie. Project 25 ist weniger Staat, also eben auch nicht Handmaid's Tale. Es ist ja viel zu anstrengend, sich um den ganzen Kram zu kümmern. Die wollen weniger Staat. Die wollen im Grunde, jeder kann das machen. Und so für queere Menschen, also das sind die, glaube ich, zu faul, da Lager für zu bauen. Die Lösung ist tatsächlich, wir verstoßen die, wir wollen die nicht haben, wir wollen die nicht sehen. Sollen sie in eine Stätte gehen? Kann sich jemand kümmern? Das ist die bittere Wahrheit, auf die wir uns einstellen müssen. Auch international, global, denke ich, wird es darauf hinauslaufen. Die USA ziehen sich nicht aus allem zurück, aber sie wollen bezahlt werden. So, und das ist ja weltgeschichtlich jetzt auch gar nicht so neu, ne? Vor 30 Jahren, Irakkrieg, Kuwait, die USA sind da einmarschiert. Deutschland hat 17 Milliarden bezahlt. Ja, warum? Weil die USA das wollten. Und das wird die Realität werden. Die USA, ich glaube, man wird schlicht Dienstleistung kaufen. So, die Schwachen werden die Starken dafür bezahlen, wenn sie Schutz und Sicherheit wollen. Wird die Schweiz auch merken. Da sind die guten Zeiten auch vorbei. Bestimmte Dinge wird man künftig einfach bezahlen müssen, so weil diese Logik einfach auf der Macht der Starken über die Schwachen basiert. Und das wird jeder merken. So, und da eine Mehrheit zu finden, die sich dagegen wehrt, das ist in diesem Jahrzehnt überhaupt nicht. Das ist ein Projekt von Jahrzehnten und Jahrhunderten, diesen Kampf aufzunehmen und zu sagen, in solch einer Welt wollen wir nicht leben. Aber in solch einer Welt befinden wir uns im Moment und wir müssen die Herausforderung annehmen. Gerade auch Kirchen, gerade auch christliche Kreise, da sehe ich erhebliche Probleme auf uns zukommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir können die Folge hier abschließen.
Ich würde gerne noch ein bisschen Hoffnung sehen.
Okay, das ist gut. Erst gut, Jörg. Ich wollte das nicht wagen, weil ich bin ehrlich gesagt, also wenn ich bin nicht so hoffnungsvoll, also einfach weil das Gefühl, aber nebst den Kriegen, die nicht aufhören und wenn tatsächlich jetzt sich auch die USA aus der Ukraine zurückziehen und der Putin am Schluss trotzdem gewinnt und Europa, das wird Europa destabilisieren, also er hat es nicht vergessen, wie NATO sich auch verhalten hat. Also ich habe das Gefühl, ich sehe es nicht so rosig, aber ich höre gern zu. Ja.
Da kann ich leider jetzt auch keinen Trost spenden direkt. Aber ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, wenn man amerikanische Politik anschaut, muss man sich immer fragen, was kann ich tun? Das Problem ist, dass wir haben, Amerika hat einen großen Einfluss auf unser Leben, aber wir können da dort nicht wählen. Und das führt zu so einer Hilflosigkeit. Und ich habe mich immer gefragt, und ich glaube, das tun sich jetzt viele, was kann ich da tun? Und ich glaube, was ich einfach für mich mitgenommen habe, auch in den letzten Jahren, ist zu sagen, wir müssen einfach progressive Medien unterstützen. Also wer zum Beispiel die Möglichkeiten hat, sollte sich vielleicht irgendwie ein Abo von einer der seriösen Zeitungen gönnen, die es da noch gibt. New Yorker zum Beispiel ist ein hervorragendes Magazin, wenn ich das mal so sagen darf. Also es gibt einfach noch Medien, in die man dann auch investieren kann. Wir können keine Spenden für Kampagnen machen, aber wir können zum Beispiel NGOs in den USA unterstützen. Ich habe zum Beispiel für Protect Democracy gespendet. Es gibt Möglichkeiten in anderen Ländern auch, wenn man die Mittel und Ressourcen hat, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten und sich nicht ganz so hilflos zu fühlen. Und ein harter Schritt, ich weiß nicht, Thorsten blutet jetzt wahrscheinlich das Herz, wäre vielleicht auch sich überlegen, einfach X den Rücken zuzukehren, weil wir haben einfach gesehen, was dieses Medienunternehmen gemacht hat. Man kann natürlich sagen, aus wissenschaftlichem Interesse muss das natürlich Thorsten auch verfolgen. Aber für viele kann man sich fragen, was ist denn mit Social Media? Die haben so einen krassen Einfluss, auch Instagram und TikTok. Da nochmal ganz hart sich mit sich ins Gericht gehen, in den Spiegel schauen und sagen, möchte ich eigentlich, dass mein Geld und meine Zeit diesen Unternehmen in die Taschen gespült werden, die jetzt ihren Kandidaten da oben aufs Treppchen geschoben haben. Das ist dann wiederum auch unser Einfluss.
Ich fasse das rein dienstlich an, sage ich mal. Nein, aber natürlich am Ende glaube ich, dass Nächstenliebe und Gerechtigkeit viel stärkere Mächte sind als diese kurzsichtige, selbstsüchtige, auf Vorteil bedachte Ideologie. Aber es ist ein Struggle, es ist ein Kampf und es umfasst unser ganzes Leben. Und da mit Mut und Hoffnung drin zu stehen, das ist eigentlich der christliche Weg. Also man darf kurz geschockt sein und dann schütteln und weiter. Es gibt Schöneres als das.
Gut, so können wir abschließen. Schön. Ja, herzlichen Dank für eure Teilnahme, Thorsten und Jonas. Und ja, danke. Wir sind gespannt auch auf eure Rückmeldungen. Also wie habt ihr's? Was sind eure Gefühle? Was ist? Jetzt ist es ein bisschen hineingesackt oder nach einem Tag? Ja, vielen Dank und ja, einen schönen Tag noch.
Danke.
Ciao. Ciao.